Ist die Brennstoffzelle der Antrieb der Zukunft? Das ist eine der Fragen, die wir heute zusammen mit unserem Gast Angelika Heinzel klären möchten. Und damit herzlich willkommen zu Technik auf so einer neuen Folge mit Sarah und mir. Und Hallo. Eben Frau Heinzel, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Sarah, du kannst die Frau Heinzel mal ganz kurz vorstellen.
Klar, das mache ich gerne. Angelika Heinzel, unser heutiger Gast, ist von Haus aus Chemikerin und Professorin an der Universität Duisburg-Essen. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem die Brennstoffzelle, Energiespeicher und Energiewandler. Zudem ist sie auch Co-Autorin der VDI und VDE-Studie Brennstoffzelle für die Elektromobilität von morgen. Und da Eike hat jetzt noch ein paar Fakten für euch.
Richtig, weil wir, wie gesagt, über Brennstoffzelle und Wasserstoff sprechen wollen, gibt es vielleicht am Anfang mal ein paar Basisdaten. Also auf den deutschen Straßen sind knapp 705 Wasserstoffautos zugelassen. Im Vergleich sind in Deutschland insgesamt 47 Millionen Pkw zugelassen. Also es ist eine relativ kleine Anzahl an Wasserstofffahrzeugen. Bemerkenswert ist aber, dass man mit einem Kilogramm Wasserstoff rund 100 Kilometer weit fahren kann. Also es scheint eine sehr effiziente und gute Art und Weise des Fortbewegens zu sein. Und die erste Frage, Frau Heinzel, wäre, wir reden jetzt gerade über Brennstoffzelle und Wasserstoff. Wasserstoff ist ja im Prinzip die Basis wahrscheinlich für eine Brennstoffzelle. Wie wird Wasserstoff denn gewonnen? Können Sie uns da erstmal das kurz erklären?
Das kann man kurz oder lang erklären. Es gibt nämlich verschiedene Verfahren. Das schönste Verfahren, was uns als Elektrochemiker natürlich am besten gefällt, ist die Elektrolyse von Wasser. Und dafür braucht man regenerativ erzeugten Strom. Und der Wasserstoff, der durch das Spalten von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff eben in der Elektrolyseanlage funktioniert, den nennt man dann grünen Wasserstoff, weil er aus grünem Strom gewonnen wird und somit völlig nahezu emissionsfrei erzeugt werden kann. Alle anderen Verfahren basieren auf Erdgas oder Biomasse oder anderen kohlestämmigen Energieträgern, die man dann auch nutzen kann, um Wasserstoff abzuspalten. Das funktioniert auch und das ist eigentlich großtechnisch auch etabliert.
Das wäre aber dann kein grüner Wasserstoff, wenn ich Sie richtig verstehe.
Das ist dann grauer oder blauer oder türkiser Wasserstoff. Es gibt viele Wasserstofffarben, genau.
Das heißt, wir haben jetzt nicht nur erstmal die Wasserstoff als Basis der Brennstoffzelle, sondern wir haben auch da nochmal Energie, die man braucht, vorgeschaltet und die kann eben dann grün sein oder eben nicht so grün. Da können wir auch nochmal nachher genauer drüber sprechen. Was sind denn, wenn wir jetzt schon mal zu der Mobilitätsform kommen, was sind denn die Herausforderungen, wenn man so eine Brennstoffzellentechnik oder wenn man eine Brennstoffzelle eben herstellen möchte?
Die Herstellung von Brennstoffzellen sieht erstmal relativ einfach aus, weil das ein System ist mit vielen gleichen Teilen, die man in Serie schaltet, so ähnlich wie man das ja von Batterien auch kennt. Das sind also Zellrahmen mit beschichteten Membranen dazwischen. Und die müssen gestapelt werden, um eben die hohe Spannung, die ein Auto braucht, auch zu erreichen. Das sieht erstmal nicht so schwierig aus, aber die Tücke sitzt im Detail, weil wenn man Wasserstoff mit Luftsauerstoff in der Brennstoffzelle verstromt, entsteht reines Wasser. Und dann ahnen wir schon, bei Minusgraden hätten wir dann Eis. Und das sind dann so ein paar Probleme. Wir haben Wasserbildung, feuchte Bildung, wir können Poren blockieren, wir können im Winter Eisbildung haben. Und das sind alles Kleinigkeiten, um die man sich kümmern muss. Das zweite Wichtige ist, dass man für die elektrochemischen Reaktionen einen Katalysator braucht, um möglichst hohe Spannungen zu erzeugen. Und dieser Katalysator muss Platin enthalten, nach dem heutigen Stand der Technik. Und die Platinpreise kennen Sie ja vielleicht, die sind relativ hoch.
Warum ist das mit dem Platin so? Also warum ist das jetzt genau so festgelegt worden?
Platin ist der beste Katalysator für die beiden Teilreaktionen, die in der Brennstoffzelle ja stattfinden. Wir verbrennen ja nicht mit Flamme, sondern wir oxidieren Wasserstoff zu Protonen und reduzieren Sauerstoff, sodass Wasser entsteht. Mhm. Und diese beiden Teilreaktionen, Oxidation von Wasserstoff, Reduktion von Sauerstoff, laufen leider an Platin am allerbesten ab.
Okay. Das ist eine sehr teure Variante, da kommen wir nachher auch nochmal kurz drauf zu sprechen, aber wie ich es jetzt verstehe, haben wir in dem Sinne ja dann eigentlich keine Emissionen, die wir da in irgendeiner Form verbrauchen, wenn wir mit der Brennstoffzelle uns fortbewegen.
Ja, das ist richtig. Wir haben also Wasser als einziges Produkt dieser elektrochemischen Reaktion, nicht wie beim Motor, in dem NOx entsteht oder irgendwelche Nebenprodukte. Es ist tatsächlich nur reines Wasser und das teuer ist ja auch relativ. Da kommen wir ja vielleicht noch drauf.
Ja.
Was sind denn so jetzt kurz zusammengefasst, vielleicht ein paar Sätzen, die Vorteile einer Brennstoffzelle?
Die Brennstoffzelle ist ein elektrochemischer Wandler, der Wasserstoff und Luftsauerstoff braucht, Strom und Wärme und Wasser produziert. Die Effizienz ist auch in kleinen Einheiten und bei niedrigen Temperaturen relativ hoch, also so 60% vielleicht ist der elektrische Wirkungsgrad. Und das ist ja schon ganz schön im Vergleich zu einem Motor.
Absolut.
Das klingt ja jetzt schon mal sehr positiv. Jetzt wäre die Frage, warum fahren denn nicht jetzt, 20, 30 Millionen Wasserstoff- oder Brennstoffzellenfahrzeuge auf den deutschen Autobahnen oder Straßen?
Die Entwicklung Brennstoffzelle ist ja noch gar nicht so alt. Im Grunde hat man wieder angefangen, mit der bemannten Raumfahrt über Brennstoffzellen überhaupt nachzudenken. Mhm. Und die jetzt so technisch reif und kostengünstig zu machen, dass wir die in jedem Auto einbauen, das ist halt die Aufgabe, die jetzt ansteht oder anstand. Man ist ja schon dabei. Und darum muss die Markteinführung erst jetzt noch kommen.
Wieso setzen denn die meisten Autohersteller trotzdem jetzt auf Lithium-Ionen-Batterien? Also ist das irgendwie günstiger? Geht das schneller? Weil da wird man ja wirklich jeden Tag irgendwie neue Entwicklungen. Im Gegensatz zur Brennstoffzelle und zum Wasserstoffauto.
Ja, der Vorteil mit den Lithium-Ionen-Batterien ist, dass wir sie eigentlich entwickelt haben schon vor vielen Jahren für Laptops und Handys. In vielen elektronischen Geräten sind Lithium-Ionen-Batterien die Energieversorgung. Und da war die Aufgabe für die Elektromobilität, diese kleinen Batterien hoch zu skalieren, also einfach größer zu machen, leistungsfähiger zu machen. Und das ist den asiatischen Herstellern relativ schnell gelungen. Also es war auch nicht ganz einfach, aber das ist gelungen. Und dadurch hat die Batterietechnik die Nase vorn. Und man muss natürlich auch neidlos zugestehen, dass die Batterie mit noch besserem Wirkungsgrad unterwegs ist als die Brennstoffzelle, weil man da die Ionenpaare eben auch danach ausgesucht hat. Und der Lade-Entlade-Wirkungsgrad von einer Batterie ist schon über 80%.
Mhm. Ich meine, auf der einen Seite, wir haben es jetzt, Sarah hat es gerade schon angesprochen, also es wird ja politisch jetzt auch was dafür getan, dass eben Elektromobilität mit der Lithium-Ionen-Batterie vorangetrieben wird. Und gleichzeitig kommen jetzt auch die ersten Modelle auf den Markt, die in dem Sinne jetzt nicht mehr so teuer sind. Aber trotzdem gibt es ja da einige Nachteile, was jetzt die Elektromobilität angeht, weil diese Batterien, Lithium-Ionen, kann man nicht so gut recyceln. Wir haben schon gehört, die Batterien sind sehr schwer. Das heißt, ich habe ein hohes Gewicht des Fahrzeugs und die Reichweite ist ja lang nicht so hoch, wie wir gerade gehört haben, wie bei der Brennstoffzelle. Also haben Sie eine Erklärung dafür, warum man nicht eigentlich viel schneller jetzt auf die Brennstoffzelle geht und eher jetzt das fördert, was ja eher noch mehr Nachteile hat?
Mehr Nachteile oder mehr Vorteile muss man, glaube ich, differenziert betrachten. Kleine Autos für tägliche Stadtfahrten sind mit Batterie optimal, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich fahre zur Arbeit, fahre wieder nach Hause, kann entweder zu Hause oder auf der Arbeit Strom tanken. Das ist auch eine relativ günstige Variante. Und dann muss die Batterie auch nicht so groß sein. Dann ist sie vielleicht 30, 40 Kilowattstunden groß und das Auto hat eine Reichweite von 200 Kilometern. Dafür ist die Batterie bestens geeignet. Die Brennstoffzelle kommt dann ins Spiel, wenn ich die höhere Reichweite brauche und nicht so lange tanken will, weil das Laden einer Batterie geht natürlich relativ langsam. Sie wissen ja, Ihr Handy und Ihren Laptop müssen Sie auch für eine Stunde oder so ans Netz schließen. Und das ist bei den Autos dann eben auch nicht anders. Da kann es dann bis zu mehreren Stunden sein. Und darum muss man differenziert schauen, wo sind Batterieautos, wo ist der Batterieantrieb, hat er seine Vorteile und Chancen und wo hat die Brennstoffzelle ihre Vorteile und Chancen. Also wir denken, dass kleine Fahrzeuge, die täglich geladen und entladen werden können, mit Batterie optimal sind und Fahrzeuge, die länger fahren müssen und größer und schwerer sind, die brauchen die Brennstoffzelle.
Und in puncto Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit hängt immer mit der Gewinnung der Ressourcen, der Betriebsphase und dem Recycling zusammen. Das ist also eine ganze Kette, die man da anschauen muss. Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Fangen wir mal mit den Ressourcen an.
Nur mal eine extra Folge drehen.
Wir haben ja aber auch jetzt genug Zeit.
Ja. Ja, wenn wir uns die Ressourcen als erstes betrachten, sagen wir mal, Platin ist eigentlich die einzige wirklich rare Reserve, die in einem Brennstoffzellenauto drin ist. Der Rest ist Stahl, Kohlenstoff und Polymere. Das ist kein Problem. Das Platin kommt eigentlich nur in Südafrika und in Russland in wesentlichen Mengen vor. Das heißt, da gibt es zwei größere Quellen, die wir anzapfen können. Und natürlich gibt es da beim Schürfen dieser seltenen Ressource gibt es auch Probleme, wie in jeder großen Mine. Südafrika zum Beispiel war mit Aufständen vor ein paar Jahren in der Presse. Zum Glück braucht die Brennstoffzelle relativ wenig Platin, so 20, 30 Gramm vielleicht. Das ist also nicht die große Menge, sonst wäre sie auch unbezahlbar teuer. Wenn man die Batterie jetzt anguckt, da sind Kobalt, Nickel, Mangan, Aluminium, Kupfer, jede Menge
Ressourcen. Ja,
jede Menge Reserven und Ressourcen, also Stoffe drin, und zwar im Kilogramm-Maßstab, weil die Batterie ja groß und schwer ist und dementsprechend auch viel dieser Elemente enthält. Und die Kobaltgewinnung ist nicht unkritisch, genauso Kupfer oder Lithium. Wenn man sich da die Bergwerke und die Prozesse anschaut, steckt da auch eine Menge Energie und vielleicht auch nicht so umweltverträgliche Prozesse drin. Da müsste man unbedingt das Handlungsbedarf, würde ich sagen. Zum Glück sind die deutschen Automobilhersteller schon so weit, dass sie auch auf diese Umweltaspekte achten, woher sie ihre Rohstoffe und ihre Batterien beziehen.
Haben Sie da so ein Beispiel? Also wo wäre jetzt zum Beispiel ein verträglicher Lieferant? Was wird da so gemacht aktuell?
Das hängt sehr von den Umweltstandards in den Förderländern ab. Also ich weiß ein Land, das in Verruf ist, aber ich weiß jetzt keins, was besonders gut ist in der Versorgung mit Kobalt zum Beispiel. Da gibt es schon große Unterschiede, welche Länder man da bevorzugt oder nicht bevorzugt.
Jetzt hatten Sie die Ressourcen angesprochen und Sie hatten aber noch ein paar andere Punkte in Sachen Nachhaltigkeit genannt.
Genau, die Betriebsphase. Da haben wir dann natürlich einmal das Stromnetz für die Batteriemobilität und das Stromnetz mit Wasserstofferzeugung, Verteilung und Transporttankprozess mit dem Wasserstoff. Da muss man auch ein Auge drauf haben, wie diese Infrastruktur dann aufgebaut wird. Und das Letzte ist dann das Recycling, das uns dann ja wieder hilft, am Anfang Ressourcen zu sparen. Also wenn man das Recycling ordentlich macht und sagen wir mal 90% aller Stoffe wieder einsetzen kann, dann muss man ja auch nicht mehr so viel auf dem Weltmarkt einkaufen. Und diese Recyclingprozesse sind für Platin etabliert, zu 100%. Platin wirft niemand weg, das ist viel zu teuer. Aber für die Batterie muss es halt erst noch entwickelt und verbessert werden. Da gibt es einige Projekte, die sich damit beschäftigen.
Können Sie auch vielleicht ein Projekt nennen? Also was Konkreteres als Projekt nennen? Gibt es da?
Ja, es gibt eine Fabrik von Umicore, da werden Batterien recycelt. Die ist so groß, die könnte noch viele, viele mehr Batterien recyceln, als sie heute tut. Und dann gibt es auch noch eine deutsche Firma, die einen neuen Prozess entwickelt, der noch mehr Stoffe rausholen soll aus der Batterie mit einem ganz anderen Verfahren.
Das ist auch gut.
Jetzt sind wir ja schon mitten in dem Vergleich zwischen Elektroautos mit eben der Lithium-Ionen-Batterie und der Brennstoffzelle. Nochmal vielleicht zurück zur Brennstoffzelle. Sie sagten ja, das ist ja im Prinzip jetzt noch eine relativ neue Technik. Da muss noch dran gearbeitet werden. Was muss denn da in der Forschung noch passieren? Also wie weit sind wir denn da?
Also man misst das ja modern in Technology Readiness Level.
Oh, okay.
Also wie weit ist die Technologie auf einer Skala von 1 bis 10?
Das ist relativ einfach ausgedrückt.
Also technisch reif ist die Brennstoffzelle. Das ist kein Thema. Die funktioniert gut. Sie hat auch schon die Lebensdauer, die für ein Auto ausreicht. Das sind ja so 5.000, 6.000 Stunden. Ein Auto hat ja nicht so hohe Ansprüche. Das Einzige, was man da schaffen muss, ist jetzt wirklich Fertigungstechnologie, Kostenreduktion und in den Markt bringen und das dann eben gemeinsam gedacht mit der Infrastruktur.
Ja, genau, die Ladesäulen zum Beispiel. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht bei mir zu Hause, ich wohne jetzt ein bisschen ländlicher, wo ich jetzt ein E-Auto aufladen soll. Also das wäre
haben
gar
Sie
nicht
denn eine Wasserstofftankstelle?
Auch nicht. Also schlecht. Ich bin da erst was abgeschnitten und da würde ich mir auch wünschen, dass sowas halt irgendwie ja vielleicht schneller vorangeht einfach.
Ja.
Ist das dann, das ist ja dann in dem Sinne ja auch ein Auftrag der Politik wahrscheinlich oder dass da auch mehr die Infrastruktur einfach mehr gefördert wird?
Die Infrastruktur wird in Deutschland schon gefördert. Wir haben ein Konsortium, das mit Bundesförderung ungefähr 80 Tankstellen für Wasserstoff aufgebaut hat. Das ist schon ganz schön. Da gibt es auch eine App, man kann die nachgucken. Mhm. Also wenn Sie sich ein Brennstoffzellenauto verschaffen, können Sie sehen, welche Tankstelle in Ihrer Umgebung aktiv ist. Ja, das ist ein
praktischer Tipp für die Hörer.
Ja. Aber 80 kommen mir jetzt trotzdem jetzt nicht besonders viel vor.
Für 700 Fahrzeuge?
Na, je nachdem, wo die verteilt sind. Aber es ist ja schon noch da tatsächlich ein großer Nachholbedarf. Also ich gehe erstmal davon aus, wahrscheinlich je höher die Infrastruktur oder je stärker die ausgebaut wird, desto mehr ist vielleicht auch von den Herstellern da irgendwie die Akzeptanz, da auch jetzt mehr Modelle zu bauen.
Richtig, darum fördert die Bundesregierung ja auch den Infrastrukturaufbau, auch den Aufbau von Ladesäuleninfrastruktur. Da ist es nur ein bisschen einfacher, weil wenn Sie in einem Einfamilien- oder Zweifamilienhäuschen wohnen, können Sie auch zu Hause laden.
Aber da sprechen wir jetzt von Elektromobilität in Form von den Lithium-Ionen-Batterien.
Bei oder Batterien sprechen wir von Ladesäulen und bei Brennstoffzellen von Wasserstofftankstellen.
Okay.
Und die Ladesäulen, da kann man auch nachschauen, wie das monatlich anwächst. Also im Moment sind es, glaube ich, so 18.000 Ladesäulen, die installiert sind in Deutschland. Das wird auch mehr zusätzlich zu den privaten zu Hause. Die sind ja nicht öffentlich zugänglich.
Nee, klar. Die werden dann auch nicht mitgezählt in der Statistik wahrscheinlich, ne?
Die werden in der Statistik nicht mitgezählt. Mhm.
Vielleicht nochmal jetzt auf den Kostenpunkt von Autos. Also ich habe gelesen, so ein Mittelklasse-Auto eines japanischen Herstellers kostet rund 79.000 Euro, also für ein Wasserstoff- oder Brennstoffzellenfahrzeug. Halten Sie das wirklich für massentauglich? Solche Preise, das sind ja schon recht hohe Preise jetzt auch für ein Fahrzeug, das ich mir einfach mal so kaufe.
Das ist richtig. Der Preis ist natürlich noch nicht wirklich markttauglich und die Serienproduktion muss erst anlaufen. Allerdings haben mehrere asiatische Hersteller angekündigt, dass sie nächstes Jahr, dieses Jahr, übernächstes Jahr mit einer Serienproduktion anfangen wollen. Da gibt es also schon, sagen wir mal, einen Silberstreif am Horizont, dass da die Preise doch noch nach unten gehen werden in Zukunft. Das war bei der Batterie ungefähr das Gleiche. Da haben wir mit dem schönen Tesla, der vielleicht vergleichbar ist. Oh, darf man?
Ja, auf alles jeden gut, Fall. Können wir gut. Es gibt ja noch ein paar andere Anbieter.
Berlin, von daher ist es ja schon wieder fast ein deutscher Firma.
Naja, jedenfalls sind da die Preise ja ähnlich gewesen für die Fahrzeuge mit den langen Reichweiten, wenn also eine große Batterie drin ist. Es gibt natürlich da auch Fahrzeuge, die kleiner und günstiger sind. Also die Batterieautos haben eine Preisspanne, sage ich mal, von 30 bis 80, 90.000 Euro.
Mhm. Ich meine, das ist ja schon eigentlich ein Riesenthema, vor allem wenn man jetzt bedenkt mit dem Klimaziel 2030. Also da kommt mir die Brennstoffzelle schon als ein sehr, sehr guter Lösungsansatz daher. Und dann frage ich mich, wir sind ja jetzt im Jahr 2020, also wir haben noch 10 Jahre in dem Sinne bis 2030. Da müsste es doch eigentlich jetzt viel schneller gehen, oder?
Ja, damit das schneller geht, gibt es ja auch die ganzen Bundesinitiativen und die Pläne, wie man die CO2-Emissionen im Verkehrssektor senken kann. Also eine ganze große Expertengruppe arbeitet immer wieder Vorschläge für das Verkehrsministerium aus, die nationale Plattform Mobilität, um da eben voranzukommen. Und die Batteriemobilität wird als das gesehen, was eben schnell in die Masse für kleinere Fahrzeuge eben gehen kann und dann viel Emissionen verhindern kann auf schnelle Art und Weise. Darum haben ja verschiedene Hersteller jetzt auch die Produktion von Batterieautos begonnen. Und da werden sicherlich auch in Kürze, ich denke noch dieses Jahr, günstige Modelle auf den Markt kommen, die man sich auch leisten kann mit dem Umweltbonus. 6.000 genau, Euro gibt es ja auch noch dazu.
Ordentlich, wie ich finde.
Genau. Also da kann man, denke ich, in Kürze etwas bewegen. Was natürlich auch kommen sollte, ist die Installation von Elektrolyse mit Windenergie oder Solarenergie. Um wirklich diesen grünen Wasserstoff zu kommen. Das will die Regierung auch fördern. Da sind erstmal Reallabore und große Projekte ausgelobt mit Firmen zusammen, um Elektrolyseanlagen zu installieren. Und die Tankstellen, wie gesagt, sind schon da. Die Transportkapazitäten für die Einführungsphase ist auch vorhanden. Da muss man dann später bei größerer Durchdringung sicherlich noch mal was machen. Aber das ist alles denkbar. Und man könnte insbesondere für Flottenfahrzeuge, die eben eine Tankstelle anlaufen können, könnte man heute schon viel machen. Also Busse zum Beispiel, die immer wieder zu ihren Depots zurückkehren, die können gut mit Brennstoffzelle fahren oder eben die Verkehrsbetriebe, die könnten Wasserstofffahrzeuge haben für die großen Reichweiten. Es gibt Züge, die mit Brennstoffzelle und Wasserstoff fahren inzwischen auf einigen Linien und es werden schnell mehr werden, so wie ich gehört habe.
Ich bin schon gespannt.
Da kann man also eine ganze Menge erwarten in der nächsten Zeit. Also
nochmal auf die Nutzfahrzeuge zu sprechen zu kommen, die Sie gerade angesprochen haben. Da hatten wir jetzt auch zum Beispiel kürzlich berichtet über ein amerikanisches Start-up, Heisen nennt sich das, die auch angekündigt haben, halt wirklich Nutzfahrzeuge in Serie mit Brennstoffzelle zu produzieren. Das ist auch sehr gut angekommen. Man merkt auch, dass es wirklich auf Interesse stößt. Gibt es denn vergleichbare Entwicklungen hier? Also vielleicht auch irgendwie ein anderes deutsches Start-up, was auch in die Richtung geht? Oder ist Ihnen da was bekannt, was in die gleiche Richtung produziert wird?
Ja, es gibt auch in Deutschland Aktivitäten. Am bekanntesten ist vermutlich Bosch, die vor kurzem angekündigt haben, 2022 in Serie zu gehen mit Brennstoffzellenantrieben, mit einem Konsortium. Auch für Lkw, aber es gibt auch von anderen Herstellern Bestrebungen, Brennstoffzellen Lkw zu produzieren. Und auch das bekannteste Start-up ist ja bei uns Street Scooter, die gelben Postautos kennen Sie alle. Da wird es eine zweite Firma geben, die eben Wasserstoff-Brennstoffzellen Range Extender entwickelt.
Ah ja, okay. Weil der eigene Street Scooter wird ja jetzt nicht mehr weiter fortgesetzt, leider.
Muss man sehen. Ja. Die Post, Post wollte kein Autohersteller werden, habe ich gehört. Ja.
Ist ja auch nicht in der Historie, ne?
Nee, das stimmt. Sie hatten ja gerade schon die Bundesregierung angesprochen. Es gibt oder es wurde eine nationale Wasserstoffstrategie vorgestellt. Dort heißt es, dass bis 2030 ca. 20% des verbrauchten Wasserstoffs eben aus CO2-freien Quellen kommt, also aus grünem Strom. Wie realistisch halten Sie das denn?
Das hängt von den Maßnahmen ab, die die Bundesregierung jetzt ergreift, weil man denkt immer, die teuren Elektrolyseure wären der große Hemmschuh, aber eigentlich ist es im Moment der teure Strom, der den Hemmschuh darstellt, weil wenn der Elektrolysestrom zu teuer ist, kann der grüne Wasserstoff nicht wirtschaftlich sein und dann bleibt es eben bei dem Industriewasserstoff und bei dem aus Erdgas gewonnenen Wasserstoff.
Also das heißt, die Kosten sind dann in dem Sinne EEG-Umlage, Netzentgelte und auch Stromsteuern, die eben dann bezahlt werden müssen?
Ja, der Elektrolysestrom ist schon von einigen Umlagen befreit, aber die EEG-Umlage ist der Hemmschuh im Moment.
Das stelle ich mir auch vor, also im Prinzip, wenn der Strom dann grün ist, dann kommt der von Windkraft zum Beispiel oder Solarenergie.
Genau.
Und dann muss der ja auch erstmal umgewandelt werden. Und dann quasi kann die Elektrolyse erst beginnen. Ist das richtig? Also das sind ja verschiedene Schritte, bis im Prinzip das Wasserstoff dann auch quasi hergestellt werden kann.
Ja, der grüne Strom aus der Windkraft geht in eine Elektrolyseanlage, die den Wasserstoff erzeugt und Sauerstoff erzeugt nebenbei. Und der Wasserstoff wird dann bestenfalls, was die Vision für die Zukunft ist, gleich in eine Pipeline eingespeist.
Mhm, okay.
Die muss man aber auch noch irgendwo bauen, die Pipelines. Und dann sieht das aus.
Ja, kannst du das vorstellen? Teilweise wahrscheinlich. Wir haben ja schon Wasserstoff-Pipelines im Ruhrgebiet sogar mehrere Kilometer. Also das geht bis Köln runter von und auch im Ostdeutschland gibt es eine Wasserstoff-Pipeline, die verbrauchende und erzeugende Industrie miteinander verbinden. Aber wir haben eine ganze Menge Trassen mit Erdgas-Pipelines. Und auch da brauchen wir anscheinend in Zukunft nicht mehr alle. Es liegen da meist nicht nur eine Pipeline, sondern manchmal zwei, drei nebeneinander. Und es gibt Möglichkeiten. Also da muss man mit den Netzbetreibern verhandeln.
Wir kommen gleich nochmal zu den anderen Industrien. Mich würde nochmal interessieren, Sie haben ja vorhin schon die Elektrolyse erklärt, aber können Sie es nochmal irgendwie anschaulich erklären, wie so eine Anlage aussieht und was die genau macht? Weil Sie haben es schon ein paar Mal erwähnt, dass im Prinzip solche Anlagen gebaut werden müssen.
Ja, im Prinzip, wenn man eine Brennstoffzelle verstanden hat, hat man die Elektrolyse auch verstanden, weil das ist genau der umgekehrte Prozess.
Dann nochmal für uns vielleicht. Ja, genau.
Also ein Elektrolyseur ist genauso aus elektrochemischen einzelnen Zellen aufgebaut, die in Serie geschaltet werden. Und man füllt Wasser in diese Zellen ein und an den ebenfalls mit Katalysator belegten Elektroden wird das Wasser gespalten. Ich meine, eine chemische Formel für Wasser ist H2O. Mhm. Das sind also zwei Wasserstoffe.
Ja, das habe ich auch noch in der Schule.
Und ein Sauerstoffatom drin. Und wenn man das mit elektrischer Energie aufspaltet, gibt es halt Wasserstoff H2 und Sauerstoff O2. Und man muss natürlich ein bisschen mehr Energie reinstecken, als nachher in dem Wasserstoff tatsächlich drin ist. Der Wirkungsgrad liegt so bei 70%. Das ist leider Thermodynamik. Auf 100% kommen wir da nicht. Mhm. Aber es ist auch ein sauberer, emissionsfreier Prozess, wenn man den Strom also aus einer grünen Quelle, aus einer erneuerbaren Quelle nimmt.
Mhm. Mich würde noch interessieren, Plug-in-Hybride. Das ist ja, also ich habe verstanden, eine Symbiose aus Batterie und Brennstoffzelle. Sehen Sie da irgendwie auch die Zukunft oder wie schätzen Sie das ein, dass beides sich irgendwie bedingt und bereichern kann?
Ja, das Wort Hybrid sagt noch nicht mal aus, dass es wirklich eine Brennstoffzelle sein müsste. Es könnte auch ein kleiner, konstant laufender Motor sein, der die Batterie nachladen kann. Es geht dabei um die Verlängerung der Reichweite im Grunde. Also das, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, Range Extender. Plug-in heißt dann ja noch mal extra, ich kann das auch in die Steckdose stecken.
Ja.
Also ich habe eine
Batterie. So einfach ist es, ja.
Ja. Ich habe eine Batterie, die ich an der Steckdose laden kann. Also dann mit dem hohen Batteriewirkungsgrad fahre. Wenn ich aber dann doch eine weite Strecke fahren muss und meine Batterie würde leer werden, hätte ich also diesen Reichweitenverlängerer, diesen Range Extender im Hybridauto drin, der die Batterie auch unterwegs nachladen kann. Mhm. Und damit könnte ich dann ganz normal Wasserstoff tanken gehen, wenn wir beim Brennstoffzellen-Range-Extender bleiben. Das ist eine wunderbare Kombination meiner Meinung nach, weil ich für kurze Strecken den hohen Wirkungsgrad der Batteriemobilität habe und die langen Reichweiten aber auch realisieren und darstellen kann. Nur, ich habe zwei Systeme und es wird nicht billiger dadurch.
Das ist wohl wahr.
Sie hatten ja vorhin schon angesprochen, dass Brennstoffzelle oder Wasserstoff auch für die Industrie wichtig ist. Für welche Branchen braucht man den Wasserstoff noch?
Also wenn man das ganz weit fasst, haben wir unendlich viele Branchen, die Wasserstoff verarbeiten, brauchen, erzeugen. Es geht von der Mineralölindustrie, die ja nicht Öl verkauft, sondern Benzin. Und da muss man ganz viel mit Wasserstoff an dem Öl machen, damit das Benzin und Diesel wird. Die könnten also ihren Wasserstoff in das Benzin auch schon grün reinmachen. Mhm. Das ist auch so ein Konzept, wo sich schnell etwas erreichen lässt. Dann haben wir zum Beispiel die Chlorherstellung in Leverkusen und anderen Standorten. Und da fällt Wasserstoff als Nebenprodukt an. Dieser Wasserstoff kann dann auch wieder in der Kunststoffindustrie oder sonst wo gebraucht werden. Also die Wasserstoffökonomie ist heute eigentlich schon sehr groß. Und einer der Zweige, die jetzt langsam auch prominent so ins Bewusstsein rücken, ist die Düngemittelherstellung, die schon immer Wasserstoff gebraucht hat und Luftstickstoff und damit also Ammoniak produziert als ersten Schritt und daraus dann Düngemittelsalze macht, die unsere Äcker fruchtbar halten. Sonst könnten wir schon lang die Bevölkerung auf der Erde nicht mehr ernähren, wenn wir das nicht hätten.
Also das sind im Prinzip ja die sehr großen Industriesparten, wie jetzt eben Chemie oder auch Stahl, was Sie ja gerade schon ein paar Beispiele genannt haben. Da ist ja dann also Wasserstoff ein großes Thema. Wie sieht es denn mit dem Speichern von dieser Energie aus?
Wasserstoff speichern ist möglich. Im Gegensatz zu Strom speichern auch in großen Mengen möglich. Und die Technologie, die wir im Grunde auch in Nordrhein-Westfalen dafür haben, sind Kavernengasspeicher. Die gibt es schon lange.
Was ist das? Was ist ein Kavernengasspeicher?
Ich habe noch nicht gehört.
Tatsächlich, okay. Das sind große Hohlräume, die wir mit Wasser ausspülen und zwar in Salzschichten in der Regel. Wir haben in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen mächtige Salzflöze unter der Erde von früheren Meeren, die da mal gewesen sind. Und wenn man mit Wasser da jetzt einen Hohlraum ausspült, nennt man das eine Kaverne. Die Kavernen haben wir früher genutzt, um im Sommer Erdgas einzuspeichern, das aus der Nordsee oder aus Russland zu uns kam, um es im Winter dann zu heizen damit. Und diese Speicher braucht man immer weniger und immer weniger, weil der Erdgasverbrauch konstanter wird und wir einen höheren Druck in unseren Leitungen haben, sodass man da schon Speicherkapazitäten hat. Und jetzt prüft man, ob diese Erdgaskavernen, die wir haben, wasserstofftauglich sind. Mhm. Und das scheint positiv auszugehen, dass man also in diesen Salzstöcken auch Wasserstoff speichern kann in großen Mengen. Und das wäre dann halt die Möglichkeit, über Dunkelflauten hinwegzukommen. Mhm. Also im Winter, wenn, sagen wir mal, trüber Novembertag, keine Sonne, kein Wind, dann haben wir eben auch keine regenerative Energie. Und um diese Energieversorgung zu stabilisieren, müssen wir uns ja eine ganze Menge überlegen, was wir tun können, um diese Lücken zu füllen. Und da ist eben Wasserstoff eine der Möglichkeiten.
Mhm. Spannend.
Das ist ein Riesenpotenzial. Und haben Sie da irgendwelche Zahlen oder auch schon Kenntnisse, wie Unternehmen das nutzen? Also wird Wasserstoff da auch schon jetzt mehr genutzt als früher? Also ist das jetzt gerade ein Trend, der kommt, oder wird das jetzt schon länger verfolgt?
Also man schaut sich das an, aber man muss bedenken, wie viel das umwälzen würde in unserer derzeitigen Energieversorgung. Und es tut sich ja schon sehr viel im Bereich des Stromsektors. Wir haben viele Kraftwerke schon abgeschaltet und wir haben viel Solarkraft, Windkraft zugebaut. Wir haben über 40% Erneuerbare im letzten Jahr gehabt im Netz. Da ist also schon eine Umwälzung im Gang. Wenn wir jetzt weitergehen, müssen wir überlegen, wie wir das machen können mit Speichern von Energie und eben die abgeschalteten Kraftwerke ersetzen. Und das geht unserer Meinung nach eben nur mit Wasserstoff und eventuell auch mit noch letzten Erdgaskraftwerken. Mhm. Das wird sich zeigen, wie das funktioniert. Da ist der Weg schon halbwegs klar. Viel schwieriger ist die andere Industrie. Sie haben Stahl auch erwähnt. Das ist natürlich ein Riesenthema. Mhm. In der Stahlindustrie wird das Eisenerz mit Kohlenstoff, also mit Kohle reduziert. Und das sind riesige CO2-Mengen, die dabei entstehen. Mhm. Und hier werden auch Versuche gefahren, wie das funktioniert, Eisenerz mit Wasserstoff zu reduzieren, damit wir unsere Stahlindustrie in Deutschland halten können. Das sind alles Themen, die man beobachtet, und die Industrie ist dran. Es gibt große Projekte, die laufen, um diese Umstellung zu betrachten und die Möglichkeiten herauszufinden.
Was können denn für Sie so die ersten Quick Wins sein? Also, dass wir auch das am schnellsten umsetzen können, und was wird Ihrer Meinung nach am längsten dauern?
Das ist eine richtig schwierige Frage.
Da lässt man rausdauern.
Sarah, sehr gut.
Also so ein bisschen habe ich ja schon darauf hingedeutet, der grüne Wasserstoff, den man in der Raffinerie schon unterbringen kann, ist eine gute Option. Dann haben wir, es gibt die Idee, dass man Windkraftanlagen, die jetzt aus der EEG-Förderung rausfallen nach 20 Jahren Förderung, dass man die mit Elektrolysen, dass man mit diesem Strom Elektrolyse betreibt, um die Anlagen nicht abbauen zu müssen. Aber die haben ja gar keinen Ertrag dann mehr, wenn die keine EEG-Subventionen mehr bekommen, müssen die auf dem normalen Leipziger Markt handeln. Und wenn viel Wind da ist, ist der Strompreis im Keller. Da kann man also keinen Gewinn mehr draus schöpfen. Insofern werden wir da eine ganze Menge Dinge sehen, die jetzt hochkommen. Und man sieht auch, wie dieses Klimabewusstsein, das ja unheimlich ansteigt im Moment, zu vielen, vielen Aktionen führt in Gemeinden, in Kommunen. Da sieht man sehr viel, dass nachgedacht wird, welche Möglichkeiten haben wir denn.
Ist das für Sie schon Klimahysterie, oder würden Sie sagen, das ist angemessen?
Na, sagen wir mal so, wenn man bedenkt, wie lange wir nichts getan haben, finde ich das gut, dass jetzt ein bisschen mehr passiert. Nur man darf sich natürlich nicht der Illusion hingeben, dass man alles ganz schnell umschalten kann und dass wir dabei keine Kollateralschäden erzeugen, weil wir haben ja nicht gewonnen, wenn wir alleine CO2-frei in Deutschland sind und dafür unsere Industrie ruiniert haben. Da muss man mal ein bisschen Konzepte überdenken, wie das denn wirklich funktionieren kann und den Industriestandort Deutschland am Leben erhält dabei.
Vor allem, weil da ja auch sehr viele Schritte jetzt einfach nötig sind. Das ist ja jetzt irgendwie nicht nur eine kleine Lösung sozusagen, sondern wie ich es jetzt aus dem Gespräch erfahren habe, sind da wirklich sehr viele Dinge dran, die einfach geändert werden müssen und die einfach nicht von heute auf morgen und auch nicht für wahrscheinlich null oder wenig Euro irgendwie getan werden können.
Das ist richtig. Das kostet alles jede Menge Geld. Und im Moment hatten wir eine gute Phase mit hohen Steuereinnahmen. Aber wenn man die Schraube überdreht, kann das ja auch ganz schnell wieder anders kommen. Also man muss da schon mit ein bisschen Fingerspitzengefühl vorgehen und immer nur auf der Industrie oder auf den Firmen oder auf dem Verkehr oder auf den Flugreisen immer nur das Negative zu sehen, funktioniert nicht. Man muss die Alternativen mühselig erarbeiten. Und das sind teilweise auch globale Probleme. Mhm. Also die Flugzeugindustrie und die Schiffsindustrie ist global. Die ganzen Produkte werden global gehandelt. Und wenn wir den Stahl sauber produzieren, aber dafür nur noch ganz wenig, ist auch niemandem geholfen.
Mhm. Vielleicht nochmal jetzt zurück zur Elektromobilität, weil wir sind ja jetzt, man sieht das Thema Brennstoffzelle und Wasserstoff ist ja tatsächlich nicht nur ein Mobilitätsthema, sondern ein ganz vielschichtiges Thema. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen, oder wenn Sie mal in die Zukunft gucken, was denken Sie denn, wie viele Wasserstoffautos haben wir denn so in 10 Jahren auf den deutschen Straßen? Wunsch, Sie können gerne Wunsch äußern oder einfach eine Einschätzung, die Sie realistisch irgendwie
oder
teilen.
Wunsch und Realismus daneben, genau.
Ja, da ist natürlich, meine Wünsche sind natürlich hoch. Natürlich stelle ich mir vor, dass wir schöne Elektroautos auf den Straßen haben. Aber eine genaue Anzahl in 10 Jahren zu nennen, ist tatsächlich nicht ganz einfach, weil das natürlich ein Handeln der Automobilindustrie auch in Deutschland implizieren würde. Und im Moment ist man halt schwer an der Batteriealternative dran. Sie wissen das alles, das geht durch die Presse. Natürlich würde ich mir wünschen, dass wir ein paar hunderttausend Autos dann hätten, aber ob die dann wirklich da sein werden, weiß ich nicht.
Wir werden es erleben.
Ja, richtig. Ich wollte noch eine Sache aus dem Spiegel zitieren. Und zwar aus der Ausgabe vom 8.2.2020. Der Spiegel schreibt nämlich, dass wären alle Autos mit Brennstoffzellen ausgestattet und würden mit Wasserstoff aus erneuerbaren Energien versorgt, dann müssten in Deutschland wohl fast 3-mal so viele Wind- und Solaranlagen aufgestellt werden wie bisher. Das klingt ja schon nach, also fast unmöglich.
Also erstmal müssen wir ja den Stromsektor völlig grün hinkriegen. Mhm. Wir sind ja erst bei 40%, also müssen wir da sowieso zubauen, um 100% Strom abdecken zu können. Da sind wir ja heute auch noch nicht. Insofern, wenn man dann den Verkehr natürlich auch noch versorgen will, muss man sehen, wie viel Energie wird im Verkehr verbraucht. Und diese Menge muss man nicht ganz, weil es halt effizienter ist, aber sagen wir mal 2/3 muss man dann an Wasserstoff bereitstellen. Das wird ja aber auch nicht kommen. Wir werden ja auch Strom nehmen. Ja. Und diesen Strom müssen wir auch erzeugen. Also insofern nehmen wir Batterieautos, die sind doppelt so gut wie ein Brennstoffzellenauto, sage ich mal, vom Wirkungsgrad. Da kann man dann also den Energieverbrauch per se für die Mobilität erstmal reduzieren. Und wenn ich 1/3 Batterieautos habe, 1/3 Brennstoffzellenautos und 1/3 fahren immer noch mit Benzin und Diesel oder synthetischen Kraftstoffen, dann würde perspektivisch eigentlich der Verbrauch im Verkehrssektor sinken.
Ja, finde ich, also für mich auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir eben dieses, also was ich jetzt gerade gelernt habe, dieses Nebeneinander haben von Brennstoffzelle und Batteriefahrzeug. Also dass es quasi nicht das eine das andere ausschließt, sondern dass es da in Zukunft eben ein Nebeneinander geben wird.
Ganz klar, ja, ein Nebeneinander auf alle Fälle. Und es werden vermutlich eben die vielen, vielen kleineren Pkw werden alle Batteriefahrzeuge sein. Davon gehe ich aus.
Dann schöne Schlussprognose, oder?
Würde ich auch sagen. Ja. Frau Heinzel, vielen Dank fürs Kommen und dass Sie die Zeit für uns genommen haben.
Dankeschön,
gerne.
Wenn ihr noch weitere Fragen zur Brennstoffzelle habt, dann schreibt uns an podcast@vdi.de. Natürlich dürfen auch alle anderen Fragen einlaufen, wir werden euch dann antworten. Und nicht vergessen, folgen, liken, weiterempfehlen, überall wo es Podcasts gibt, gibt es uns zu hören.